Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.
Klaus-Peter Jörz spricht aus, was viele denken. Es gibt Traditionen des Christentums, die nicht mehr glaubwürdig sind. Von ihnen solle man sich schleunigst verabschieden. Die Frage nach einem zeitgemäßen Christentum beschäftigt ihn schon lange. Die notwendigen Abschiede sind gewachsen, sagt er, während Jahrzehnten.
Ich war ja 10 Jahre Gemeindepfarrer am Anfang meiner theologischen Entwicklung. Und diese 10 Jahre Gemeindepfarrer sein haben mich doch permanent konfrontiert mit einer inneren Gespaltenheit zwischen dem, was ich glauben soll und auch verkündigen soll und dem, was ich wirklich glaube. Aber man deckelt das irgendwie durch eine solche berufliche Existenz und das geht nicht nur mir so, sondern auch anderen. Wie ich dann erfreulicherweise gemerkt habe. Zum Auslöser geworden sind dann die Gespräche, die ich mit meiner Mutter gehabt habe in den Wochen vor ihrem Tod, wo für mich plötzlich klar wurde, welche große Diskrepanz es gibt zwischen dem, was man als Theologe so tut und denkt und treibt und dem, was eine gläubige Frau wie meine Mutter beschäftigt.
Was seine Mutter beschäftigte, sei sehr direkt mit dem Leben verbunden gewesen, mit Beziehungen und der Sorge um die Familie und Freunde. Und was daraus würde, wenn sie nicht mehr da sei.
Also zum Beispiel hat meine Mutter sich im Sterben sehr mit der Frage beschäftigt, ob sie ihren längst vor ihr, also über 30 Jahre vor ihr gestorbenen Mann, wiedersehen werde. Und auch mein ältester Bruder war da schon 2 Jahre tot. Und da kam dieselbe Frage auf. Es geht eigentlich um die Personalität von Liebe. Wo geht diese Liebe hin? Was bleibt davon, wenn ein Mensch gestorben ist? So würde ich es übersetzen in die theologische Sprache. Aber diese Themen werden in der Theologie gar nicht verhandelt. In keiner Dogmatik kommen diese Dinge als ein Thema vor, vielleicht in der Nebenbemerkung, aber nicht als etwas, was den Menschen beschäftigt.
Die Rückkopplung von Theologie und gelebtem Glauben sei oft mangelhaft, sagt Klaus-Peter Jörns. Was eigentlich merkwürdig sei, denn der Glaube wolle doch dem Leben dienen und mit ihm auch die Theologie.
Das ist eine Voraussetzung, die braucht man gar nicht zu thematisieren, die stimmt einfach. Der Glaube ist etwas, was dem Leben dienen soll. So kann man es also bei Jesus ablesen, dass er sich genau darum bemüht hat, dass der Glaube wieder diese Funktion der Lebensdienlichkeit übernimmt. Und so kann man es aber auch, wenn man Menschen enttäuscht von der Kirche reden hört, im Grunde feststellen, wenn sie sagen, ja, ich weiß überhaupt nicht, was ich mit diesem Glauben anfangen soll, warum soll ich dann Kirchensteuern bezahlen, nur um beerdigt zu werden oder mich trauen lassen zu können. Das ist ein bisschen teuer und ist auch irgendwo eine falsche Maskerade. Und wenn dieser Bezug zum Leben, der unmittelbare Bezug zum Leben verloren geht, dann können die Menschen auch nicht mehr über den Glauben oder von ihrem Glauben reden.
In einer breit angelegten Studie mit dem Namen »Die neuen Gesichter Gottes« ist Klaus-Peter Jörns Ende der 90er Jahre darum der Frage nachgegangen, was Menschen heute tatsächlich glauben und inwiefern sie Erlebtes damit in Verbindung bringen, Glück zum Beispiel oder Unglück. Ausgangspunkt für die Untersuchung war die Frage nach jener Erfahrung im Leben, die am meisten berührt hat. Für Frauen sei das oft die Geburt eines Kindes. Doch wie bringen Frauen Geburt und Glauben in Zusammenhang?
Bei ganz vielen, auch bei denen, die sich selber als nichtgläubig bezeichnet haben, kommt dann doch die Antwort, ja, Das sind Situationen gewesen, in denen ich an Gott gedacht habe. Nichts Liturgisches, nichts Rituelles. Sie ist deswegen nicht in die Kirche gelaufen. Aber da war eine Grenzerfahrung im Leben, die mit dem Grund des Lebens, könnte ich jetzt vereinfacht sagen, doch für kurze Zeit in Berührung gebracht hat. Und bei Männern ist das interessanterweise die Erfahrung, die im Leben am meisten berührt hat, der Anfang einer Liebe. Männer denken dabei nicht so stark an Gott. Das ist offenbar etwas, in dem sie sich selber als besonders präsent und vielleicht auch potent erleben und so also mehr von sich ausgehen. Beide sind sich wiederum einig, Männer und Frauen, dass das Sterben eines nahen Menschen die andere tiefgehende Erfahrung ist, die sie im Leben gemacht haben. Und auch da kommt für beide die Begegnung mit Gott als etwas in den Sinn.
Brisant sind die Resultate der Studie bei den Pfarrpersonen, die Klaus-Peter Jans befragt hat. Sie haben nämlich auffällig oft große Vorbehalte gegenüber den offiziellen Lehren ihrer Kirchen.
Ja, ganz besonders krass ist das etwa im Blick auf die These, die der Apostel Paulus formuliert hat, dass die Sterblichkeit des Menschen, er spricht vom Tod, der Sünde Sold sei. Dass also unsere Sterblichkeit Sündenfolge ist oder Folge des Sündenfalls ist. Das ist eine Lehre, die wir aus dem christlichen Bereich von Augustinus her besonders kennen, dies aber eben in der jüdischen Auslegung zur Zeit des Paulus im Blick auf die Sündenfallgeschichte auch gab. Das ist immer noch offizielles Dogma, ja, sowohl für Katholiken wie auch für Evangelische. Aber nur 13% der evangelischen Pfarrerschaft stehen hinter dieser Aussage. Der Rest glaubt das nicht mehr.
Die Studie »Die neuen Gesichter Gottes« liegt mittlerweile über 8 Jahre zurück. Doch die Entwicklung dürfte in dieser Richtung weitergegangen sein. Ein Erdrutsch sei das, ein Abbruch mit einer jahrhundertelangen dogmatischen Entwicklung. Denn die Rede vom Tod als der Sünde Sold hängt in der klassischen Dogmatik zusammen mit dem Verständnis von Erlösung oder von Vergebung, aber auch mit dem Verständnis von Eucharistie und Abendmahl. Klaus-Peter Jörns begrüßt diesen Abbruch grundsätzlich, denn geboren werden und sterben sei doch die natürlichste Sache der Welt. Mit Sünde oder Schuld habe das nichts zu tun. Mit der Kriminalisierung des Todes durch eine solche christliche Theologie kann er wenig anfangen. Ebenso wenig wie mit einer Kreuzesinterpretation, die Gott fälschlicherweise in ein Geschehen von Gewalt mit einbindet. Unter dem Kreuz zu stehen, das war für ihn seit Beginn seiner theologischen Laufbahn als Pfarrer im Hunsrück eine Situation, die in ihm größtes Unbehagen auslöste.
Besonders war das immer Karfreitag, wenn ich vor diesem Kruzifix so stand und mir durch den Kopf ging, was ich gleich alles dazu lesen muss an festgesetzten Lesungen zu diesem Tag. Und diese Lieder, die dann gesungen werden, sind ja nicht beliebig austauschbar, weil man gar nicht so viele hat. Diese Erfahrung, diesem Jesus gegenüberzustehen, wie er da am Kreuz hängt, in einer Leidenssituation, die schrecklicher gar nicht gedacht werden kann, hat mir eigentlich immer wieder klar gemacht, dass Gott da mit im Bunde sein soll, das kann ich nicht glauben. Das ist etwas, was die ganze Verkündigung Jesu auf den Kopf stellt, von der freien und unbedingten Liebe. Und es ist dran, das muss geändert werden.
Was allerdings so einfach nicht ist, wie Klaus-Peter Jörns bald einmal feststellte.
Und als ich dann angefangen habe, die Dinge zu ändern und zum Beispiel mal in einer Universitätspredigt von dem gesagt habe, was ich im Blick auf die Kreuzestheologie glaube, da bin ich dann von guten Freunden, die auch Theologen sind, buchstäblich konfirmiert worden. Ja, die haben mich besucht und mir dann Vorhaltungen gemacht und gesagt, das kannst du zwar denken, aber wenn du da predigst, bist du ein Mann der Kirche und dann musst du sagen, was die Kirche glaubt. Und auch das wollte ich nicht.
Klaus-Peter Jörns ärgert sich denn auch, dass in der neuesten Broschüre der Evangelischen Kirche Deutschlands zum Abendmahl solche Fragen nicht aufgegriffen werden.
In dieser 16-seitigen Broschüre wird keins der Probleme aufgenommen, dass Menschen nach meiner Erfahrung, aus der eigenen Erfahrung, aber eben auch aus dem Umgang mit anderen Menschen, bewegt und beschäftigt, wenn sie an Abendmahl denken oder zum Abendmahl gehen. Also ist das ein Opfer? Wieso muss das denn überhaupt ein Opfer sein? Ist das eine angemessene Deutung angesichts der Verkündigung Jesu, die die Liebe Gottes bedingungslos gebracht hat? Musste sie wieder an die Bedingung eines Todes, eines Menschenopfers gar zurückgekoppelt werden? Liebt uns Gott doch nicht unbedingt? Hängt er wieder ab von heiliger Gewalt, wie wir das auch aus anderen Religionen kennen? Kein Wort zu diesen Fragen und auch zu dem, was manchen Menschen schlicht unangenehm ist, dem Gedanken, sie sollten Christi Leib essen und sein Blut trinken, was insbesondere für Frauen, wie wir auch in der Umfrage gemerkt haben, ein schwieriger Punkt ist.
8 Abschiede von heute problematisch gewordenen Glaubensvorstellungen schlägt der emeritierte Theologieprofessor Klaus-Peter Jörns darum vor. Religionen seien schließlich Modelle, mithilfe derer der Mensch versucht, sich selbst und die Welt zu deuten, nicht mehr und nicht weniger. Wenn sich die Weltsicht verändert, soll auch die Religion den Mut haben, neue Modelle zu kreieren oder die alten neu zu interpretieren. Das will Klaus-Peter Jörns nun nachholen und entfaltet dabei eine veränderte Gestalt des christlichen Glaubens. Allerdings sind die von Klaus-Peter Jörns vorgeschlagenen Abschiede so neu nicht.
Das stimmt. Das ist ja auch dann, sagen wir mal, dieser Effekt, den ich immer wieder erlebe bei Vortragsreisen, dass Leute sagen, also das denke ich eigentlich seit 20 Jahren, aber auch als Pfarrer war ich nicht in der Lage, das so zusammenzufassen. Das kann man auch schlecht, wenn man im Amt ist und eine bestimmte Linie verkünden muss und soll dann gewissermaßen nebenher sich selber in Frage stellen. Das ist schon etwas für Pensionäre wie für mich, die das dann gewissermaßen auch im Dienst der anderen aufarbeiten können. Das würde ich schon so sehen, ja, ja. Und natürlich viele, die überhaupt keine Beziehung mehr zur Kirche haben, haben diese Abschiede für sich längst vollzogen, bewusst oder unbewusst, und haben darüber aber auch das Interesse an der Kirche und an der Theologie verloren, weil sie den Glauben verloren haben, dass die Kirche sich um diese Probleme der inneren Gespaltenheit der Menschen kümmern werde. Sie tut es nicht. Sie hat weitgehend noch die Tendenz, diese Dinge unter der Decke zu halten, weil sie Angst hat, es würde den Menschen der Boden unter den Füßen weggezogen und dergleichen mehr.
Doch die Fragen seien nun mal da und sie müssen beantwortet werden, sagt Klaus-Peter Jörns. Einer der insgesamt 8 notwendigen Abschiede ist der Abschied von der Opferterminologie. Abschied also von der Vorstellung, dass die Hinrichtung Jesu ein Sühnopfer gewesen sei. Ein anderer Abschied betrifft die vermeintliche Sonderstellung der je eigenen Religion. Die Religionen müssen endlich ernst machen damit, dass ihre Überlieferungen weder für alle Menschen noch für alle Zeiten gelten.
Auch wer glaubt, wie die Christen das ja offiziell tun, dass Gott einer ist und dass er ein Einziger ist, müssen doch eine Antwort geben können auf die Frage, was hat dieser Gott mit den anderen Religionen zu tun, die vor und neben dem Christentum und auch nach dem Christentum entstanden sind? Hat Gott es mit den anderen eigentlich nicht ernst gemeint? Hat er die geschaffen, aber immer mit dem kleinen Finger behandelt? Oder ist das nicht doch nur die Perspektive, die wir haben, weil wir im Grunde eine kindliche Weltsicht festgeschrieben haben, die da sagt, so wie wir glauben, so wie wir leben, das ist das Richtige. Das ist im Grunde kindisch. Es ist kindlich verständlich von einem kleinen Kind, das in die Welt hineinwächst. Aber die Wahrheitsfrage am Ort der Geburt festzumachen und an der Zufälligkeit der Zugehörigkeit zu einer Konfession oder Religion, Das geht doch nicht.
Die eigenen kulturellen Wurzeln reichen viel weiter, als dies die traditionellen Grenzen vermuten lassen, sagt Klaus-Peter Jörns. Nur schon darum ist auch die Vorstellung des Erwähltseins problematisch. Von Ägypten her ist diese Vorstellung ins Judentum eingegangen und von dort auch ins Christentum, mit schwerwiegenden Folgen.
Die Folge ist jeweils gewesen, bei Ägyptern wie bei Juden und bei Christen. Im einen Fall kämpferisch bis hin ins Militärische, im anderen nicht so sehr, aber doch immer ausgrenzend, abgrenzend, dass man sich selbst gewissermaßen in Gottes Schoß gesehen hat und die anderen in einer Art Außenposition, jedenfalls nicht durch die primäre Liebe an Gott gebunden, nicht im Bundeszusammenhang mit ihnen und dergleichen mehr. Und das hat eben man so weit geführt, dass man gesagt hat, die anderen sind nicht irgendwie nur gleichgültig, sondern sie sind verworfen. Sodass Erwählung und Verwerfung wie Vorder- und Rückseite einer und derselben Medaille gehandelt wurden. Und das hat dazu geführt, dass unendlich viel Hass zwischen den Religionen entstanden ist, weil sie eben diese Erwählungsthematik überzogen haben.
Und weil auch in der Bibel solche Verwerfungen zu finden sind, schlägt Klaus-Peter Jörns vor, auch den Bibeltext zu revidieren. Eine Kommission, in der Angehörige verschiedener Konfessionen vertreten sind, soll damit beauftragt werden, problematische Textstellen einzuklammern. Wir müssen endlich aufhören, Gott zu spalten, sagt Klaus-Peter Jörns, und Gott paktiert nicht mit tödlicher Gewalt. Ein weiterer Abschied, den Klaus-Peter Jörns fordert, ist der Abschied von der Lehre der sogenannten Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Das habe zu einer falschen Herabwürdigung aller nichtmenschlichen Lebewesen geführt. Und er ruft zu einer neuen Ehrfurcht gegenüber der Vielfalt des Lebens auf. Ein Begriff, den Klaus-Peter Jörns von Albert Schweitzer übernommen hat.
Das ist für mich auch eine Belastung und ich schäme mich in gewisser Weise sogar, dass es, obwohl ich über die Johannes-Offenbarung meine Doktorarbeit geschrieben habe, mir genauso wenig aufgefallen ist wie den Kommentatoren, die man so lesen kann in der neutestamentlichen Wissenschaft, dass in der schönen neuen Welt, die in der Johannes-Offenbarung als unsere Zukunft dargestellt wird, die Tiere ausgerottet sind. Da gibt's nur dieses Kulttier, das Lamm, was also Jesus vertritt. Aber es ist ja kein wirkliches Tier, sondern nimmt diese Opferlinie auf, während der Mensch mit Gott in einer Gemeinschaft lebt, sind andere Tiere, andere Geschöpfe nicht in diesem Lebenszusammenhang mehr enthalten. Und das ist eigentlich eine so schreckliche anthropozentrische Engführung, dass man die ganze Fülle der Schöpfung in diesem Zusammenhang vermindert sieht auf das, was den Menschen und seine Interessen ausmacht. Und ich würde massiv bestreiten, dass es im Interesse des Menschen liegt, nur mit sich selbst zu leben. Ich glaube, vom Leben erfahren wir erst dann, wenn wir wirklich begreifen, dass unendlich viele Facetten des Lebens an andere Geschöpfe gebunden sind, genug.
Im zweiten Teil seines Buches »Notwendige Abschiede« stellt Klaus-Peter Jörns Kriterien für ein glaubwürdiges Christentum auf. Statt Wahrheit fordert Klaus-Peter Jörns authentisch sein, den Mut zu selbstgemachten Erfahrungen zu stehen. Wahrheit ist etwas, von dem ich viel erfahre, wenn ich auf viele höre, sagt er. Ein glaubwürdiges Christentum wisse seine Wurzeln zu würdigen. Es lebe im Bewusstsein, in einer weit gefächerten Kulturgeschichte eingebettet zu sein. Und das sei die Voraussetzung dafür, dass Religionen untereinander überhaupt ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln können. Zweiter Vorschlag zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit: Gesangbücher und liturgische Texte seien zu revidieren. Die alte Herrschaftssprache müsse endlich ganz raus. Ebenso ein Menschenbild, das ständig eine Sünden- und Gehorsamskultur reproduziere. Und noch ein dritter Vorschlag: Lebensdienlichkeit als wichtigstes Kriterium. was eigentlich selbstverständlich sei, und doch müsse nach wie vor dafür gekämpft werden.
Weil die Religionsinstanzen immer die Neigung dazu haben, das Leben noch ein bisschen schwerer zu machen, indem sie den Menschen noch alle möglichen religiösen Pflichten auferlegen, hat Jesus genau das Gegenteil getan und eben gesagt, alles, was in den Religionen etwa an Geboten oder dergleichen da ist, ist nicht um seiner selbst willen da, sondern um dem Menschen zu dienen, um dem Menschen zu helfen, dieses Leben zu bewältigen. Und daran muss sich auch eine Ausformulierung unseres Glaubens orientieren.
Mehr Leben also, das wünscht sich Klaus-Peter Jörns. Und die Fähigkeit, das Leben so wahrzunehmen, wie es ist, nicht nur, wie es sein soll.
Genau darum geht es ja. Die Wahrnehmung der Lebensvielfalt, das betrifft dann die Religionen und Konfessionen, die Geschöpfe und so weiter, ja, das ist ein sehr schöner Zusammenhang, aber es betrifft eben auch den Grundauftrag von Religion, das Leben wahrzunehmen, den Menschen und den anderen zu helfen, den anderen Geschöpfen, dieses Leben nicht nur einfach irgendwie recht und schlecht bestehen zu können, sondern darin Freude entwickeln zu können.
Und Gottesdienst ist für Klaus-Peter Jörns eine Möglichkeit, das Leben zu feiern, mit allem, was es mit sich bringt, die großen Lebenserfahrungen inklusive. Seine eigene Erfahrung im Gestalten von Gottesdiensten, aber auch seine Erfahrung aus der Arbeit mit angehenden Pfarrpersonen sind dabei eingeflossen und vor allem auch viele Fragen.
Also ich habe mit dem evangelischen Gottesdienst größte Probleme, weil ich bis heute nicht so richtig weiß, was da eigentlich abläuft. Also ich möchte immer, dass es ein gewisses Prozedere gibt. Gehe ich in einen orthodoxen Gottesdienst, da kann ich das ungefähr beschreiben, in einem katholischen auch. Aber was im evangelischen Gottesdienst eigentlich außer der Predigt und dem Fürbittengebet und den Lesungen von Bedeutung ist, an Ablauf, ja, an, wenn ich das mal mit einer alten Begrifflichkeit aufnehmen kann, an heiligem Spiel. Was wird da eigentlich gespielt? Das kann ich nicht beantworten. Und deswegen klebe ich immer an dieser Agenda, die man dann so hat, damit ich ja nichts falsch mache, obwohl ich ja nun lang genug Pfarrer war. Aber es ist nichts, was meinem Inneren entspricht. Ich fühle mich da nicht wohl. Und da war es einfach zwangsläufig, eine Form zu finden, die anders aussieht.
Und so hat sich Klaus-Peter Jörns ans Experimentieren gewagt. Gottesdienste müssen in erster Linie Lebensauslegung sein, im Gespräch mit den Überlieferungen und mit Gemeindegliedern als Sachverständige, sagt er. Schriftauslegung allein greift für ihn zu kurz. Was ihm vorschwebt, mehr Interaktion unter den Beteiligten, nicht nur zwischen Gemeinde und Liturg, sondern auch die Gemeinde unter sich. Nicht alles müsse dabei neu erfunden werden, sagt Klaus-Peter Jörns.
Es wird ja heute doch zum Glück viel mehr experimentiert, als man denken mag, wenn man den normalen Agentengottesdienst miterlebt. Also es gibt doch sehr, sehr viele Gemeinden, in denen schon teils sehr kühne und auch sehr schöne Dinge praktiziert werden. Das geht zuallermeist unter Wiederaufnahme von vergessenen Traditionen.
Man solle sich hüten vor den falschen Mysterien in den Gottesdiensten, sagt Klaus-Peter Jörns und provoziert. Der Glaube besteht nicht darin, hinter Brot und Wein Christi Blut und Leib zu sehen, sondern die Lebensfreundlichkeit Gottes zum Ausdruck zu bringen und sich darüber zu freuen. Und das hat Auswirkungen, wie mit Symbolen umgegangen wird.
Etwas, was nicht nur ich mache, sondern was man auch bei anderen, wie bei Williges Jäger oder bei anderen auch finden kann, wenn die Gottesdienste machen. Es werden eben die Lebensgaben vielgestaltiger wieder im Gottesdienst eingebracht als nur in Form von Brot und Wein. Und Brot und Wein sind jetzt wirklich wieder Brot und Wein und nicht Christi Leib. Und der Wein ist Wein und nicht Christi Blut. Und damit knüpfen wir sogar an die allererste Eucharistie, die es in der Kirchengeschichte gegeben hat. In der sogenannten Zwölf-Apostel-Lehre ist sie überliefert. in der Brot und Wein keinerlei Bezug zum Tod Jesu oder gar zu seiner Leiblichkeit haben, sondern Ausdruck sind für alle anderen Lebensgaben, die Gott uns zum Leben schenkt. Und das kann dann auch natürlich die Erinnerung an eine Lebensgestalt und Lebensgeschichte sein. Und darum bringen wir zum Beispiel wie die Juden das Licht mit hinein, in dem eine Kerze reingetragen wird, die Osterkerze. Und dann Brot und Wein und Blumen und was es so gibt. Auch Steine habe ich bei Williges Jäger schon erlebt. Das sind alles Dinge, die zu dieser Schöpfung real gehören und die Freude der Menschen eben auch gegenständlich fassbar machen können.
In Lesungen versucht er ganz bewusst, durch Texte und Literatur aus verschiedenen Religionen und Kulturen den Blick zu öffnen und so die Engführung auf biblische Texte aufzubrechen. Vom Hymnus an Amun-Re bis zu Auszügen aus den Tragödien des Sophokles.
Ein Satz nicht mit zu hassen, mit zu lieben bin ich da. Also der hätte Jesus wunderbar zu Gesicht gestanden, wenn er ihn denn gesagt hätte. Er taucht aber bei Sophokles auf, dem Mann, der sich selber als ersten Priester des ersten therapeutischen Gottes Asklepios nicht nur verstanden hat, sondern der in seinem Privathaus, dem Asklepios in Athen, den ersten Altar gebaut hat. Und das sind so Linien, Spuren der Begegnung Gottes in der Literatur, in der Geschichte, die alle hineingehören in die Offenbarungsgeschichte. Das ist eben einer dieser Abschiede, den ich ganz besonders wichtig finde, dass wir die Offenbarung nicht für uns beanspruchen, für unser Schrifttum, sondern dass wir sagen, Offenbarung ist ein großer Prozess, der bis in die Gegenwart fortgeht, indem wir etwas von göttlicher Kraft und Lebenszugewandtheit finden. Und das geht quer durch alle Religionen und Kulturen hindurch.
Rückblickend ist Klaus-Peter Jörns selber überrascht, wie lange Zeit es für ihn gebraucht hat, um die notwendigen Abschiede zu machen. Erst mit der Pensionierung hat er nun den Rücken frei, um seine Gedanken zu Ende zu denken, gegen die innere Gespaltenheit, für den Wandel. Zum guten Glück, meint er heute.
Also bei mir hat das jedenfalls so lange gedauert, weil ich mir auch immer gesagt habe, du bist ja nicht der Erste, der Theologie macht und auch nicht der erste Pfarrer und der Probleme hat. Und angesichts einer so langen und so gewaltigen und liturgiegewordenen Tradition, sich dann als Einzelner auf die Hinterbeine zu stellen, ist auch schon ein ganz schöner Anspruch. Und bis ich den Mut dazu hatte, hat es halt gedauert, ja.
Der Münchner Theologe Klaus-Peter Jörns in einer Perspektivensendung von Stefan Hügli. Das Buch unseres Gastes heißt »Notwendige Abschiede – Auf dem Weg zu einem glaubwürdigen Christentum«. Erschienen ist es im Gütersloher Verlagshaus. Die Angaben zu dem Buch finden Sie auch im Internet unter www.drs2.ch und dort können Sie diese Sendung auch nachhören. Nochmals der Titel: Notwendige Abschiede auf dem Weg zu einem glaubwürdigen Christentum, erschienen im Gütersloher Verlagshaus. Am kommenden Sonntag handelt Perspektiven von einem Weltverbesserer. Seit über 40 Jahren kämpft er für eine andere Welt. Aber die Welt ist seither nicht besser geworden, ganz im Gegenteil. Und dennoch, Jon Schmocker, ein Theologe der 68er Generation, gibt nicht auf. Er glaubt nach wie vor an diese bessere Welt und setzt sich auch tatkräftig dafür ein.
Also wenn ich leben will, reiße ich das Maul auf oder bin zusammen mit den lustigen Leuten und die lebendigen Leute, die waren natürlich in diesen Weltverbesserergrüppchen immer anzutreffen und nicht anderswo. Das ist einfach Lebensäußerung, sonst wäre ich ja schon halb tot. Also ich beschränke mich mit diesem sogenannten Engagement nicht. Ich würde mich beschränken oder halb töten, wenn ich das nicht machen würde.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.